dass so ein Krieg so einen wahnsinnigen Effekt hat, einfach weil die Ölpreise haben sich teilweise verdreifacht, Strompreise sind auch enorm gestiegen und jetzt ist natürlich unser Angebot, dass wir ein Energiesystem einbauen und die Leute sind quasi autark, ist natürlich unfassbar gerade. Also es ist eigentlich genau die Lösung.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln unplugged. Egal ob Strom, Gas oder Öl, die Energiepreise sind im vergangenen Jahr, vor allem aber in den vergangenen Wochen, extrem gestiegen. Die Firma meines heutigen Gastes spürt das besonders. Vegatec organisiert und installiert Wärmepumpen, Batteriespeicher und Photovoltaikanlagen für Privathaushalte. Für den Gründer Karl Dienst war das bereits 2011 ein No-Brainer, dass man sich selbst mit Energie versorgt. Doch er musste kämpfen, bis aus einem kleinen Betrieb ein ziemlich digitaler Mittelständler wurde. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch. Dann freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast bei Wirtschaft Köln unplugged und begrüße ganz herzlich Karl Dienst, Gründer und Geschäftsführer von Vegatec. Hallo Herr Dienst.
Hallo, guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Herr Dienst, ich frage alle meine Gäste zu Beginn einmal nach Ihrem Lieblingsort in Köln. Wie sieht es denn da bei Ihnen aus?
Der Lieblingsort, würde ich sagen, ist wahrscheinlich sogar der Tierpark, zentral gelegen in Köln. Und vor allem auch eben der Lieblingsplatz meiner zwei Töchter, die diesen Ort natürlich extrem schätzen, weil man da so nah an die ganzen Tiere rankommt. Genau, das ist eigentlich ein sehr schöner Ausflug, den man jeden Samstagmorgen begehen kann. Das Schöne, was man noch oben drauf satteln kann, wenn dann die Kinder irgendwann genug Tiere hatten, dann kann man etwas weiter schlendern und dann gibt es einen Markt.
Der schöne Markt.
Genau, der schöne Markt mitten im Park. Da gibt es belgische Waffeln zum Beispiel, meine Frau kommt aus Belgien, deswegen ist das sicherlich immer auch ein weiterer Highlight des Tages. Und natürlich kann man sich dann da für das Wochenende schon mal gewisse Nahrungsmittel dann kaufen, um zum Beispiel zu grillen oder dergleichen.
Ein guter Ort für Groß und Klein dann quasi.
Genau, ist eine gute Mischung für beide.
Ja. Und auf der anderen Seite sehen Sie einen Ort, wo Sie sagen, der hat in Köln besonders viel Verbesserungsbedarf?
Ich bin ja 2014 von dem wohlbehüteten München nach Köln gezogen und meine Frau und ich kannten Köln kaum und haben eigentlich eine sehr schöne Wohnung gefunden, direkt genau am Ebertplatz, muss man sagen. Zunächst mal war uns das eigentlich alles sehr recht und wir fühlten uns eigentlich auch wohl, bis wir dann doch recht schnell merkten, dass es doch viele Leute da in der Umgebung gibt, die mit Drogen teilweise gedealt haben oder diese genommen haben. Und das war uns dann als erwachsene Leute noch sozusagen zu verschmerzen in einer gewissen Art und Weise, aber für uns war klar, wenn wir dann mal Kinder haben, dann wollen wir nicht unbedingt am Ebertplatz diese sozusagen großziehen. Was aber eigentlich auch schade ist, weil der Ort hat eigentlich viel Potenzial, er ist ja ganz in der Nähe vom Rhein und vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu, ich habe dann recht am Anfang 2014 auf der Wiese sozusagen südlich vom Ebertplatz hin zum Rhein eine Fußballtruppe gefunden, die jeden Sonntag Fußball spielt und seitdem spiele ich da eben auch immer mit, auch wenn wir gar nicht mehr am Ebertplatz wohnen, ist das weiterhin
einmal in der Woche noch den Weg.
Genau, mache ich dann doch den Weg jeden Sonntag wieder zurück zum Ebertplatz. Ja. Also die Hoffnung bleibt bestehen, dass das sich nochmal gut entwickelt.
Ja, über Wege wollen wir auch so ein bisschen sprechen am Anfang, vor allem natürlich den Weg von Ihnen und von Vegatec natürlich auch. Es wird ja viel über erneuerbare Energien, Photovoltaik, Wärmepumpe gehen heute und Sie haben tatsächlich 2011 schon mit dem ganzen Thema losgelegt. Wie kam es denn überhaupt dazu? Wie kommt man auf das Thema und dann noch 2011?
Genau, also es war schon sogar ein paar Jahre früher, dass ich mit dem Thema zusammengekommen bin. Das war nach meinem BWL-Studium, das war Ende 2007 und ich hatte davor ein Praktikum gemacht, und also im Bereich der erneuerbaren Energien, und deswegen stand für mich fest, dass ich auch in diesem Bereich meinen ersten Job suchen möchte. Dieses Studium hat einen damals sehr geprägt hinsichtlich sozusagen, was ist mein Berufseinstieg. Das war so ein bisschen so eine BWL-Schmiede, wo man sagt, entweder man macht Unternehmensberatung oder Investmentbanking. Dann dachte ich mir, gut, dann mache ich so eine Art Mischung aus beidem und habe dann in München bei einer Investmentbank angefangen im Bereich erneuerbare Energien, was mir auch wirklich sehr gefallen hat, also das eigentliche Thema. Der Inhalt der Bank, dem muss ich sagen, wurde ich irgendwann auch ein bisschen überdrüssig, weil man extrem viel nur an Zahlen und Excel-Modellen gebaut hat, also nicht so ganz so praktisch eigentlich gearbeitet hat. Mhm. Genau, und dann, um jetzt diesen Schritt sozusagen dann zur Vegatech dann zu beschreiben, es war so, meine Eltern wohnen in München, also ich komme ja auch ursprünglich aus München, und meine Eltern hatten mir dann irgendwann nebenbei so erzählt, dass ihre Ölheizung kaputt gegangen ist und dass sie sich jetzt eine neue Ölheizung kaufen. Mhm. Und da musste ich kurz mal ein bisschen stutzen und denken, Mensch, da gibt es doch eigentlich Alternativen. Wir müssen doch jetzt nicht sofort uns für schon wieder eine fossile Heizung entscheiden. Wir müssen noch mal gucken, ob es da nicht irgendwas gibt, was einfach grüner und effizienter läuft. Und da habe ich mir den Markt angeschaut, kannte den Markt ja auch schon durch meinen Job, und kam dann wirklich zu der zu dem Ergebnis, dass Wärmepumpen eine wirklich interessante Technologie ist und meiner Meinung nach wirklich auch die Zukunftstechnologie. Ja, also das hatte ich schon, sag mal, vor eben 11 Jahren erkannt, etwas, was dann 10 Jahre niemand wirklich erkannte. Ja. Erst jetzt, die letzten 12 Monate, wird es wirklich tatsächlich erkannt. Damals, gut, da war ich eben auch mit 26 so ein bisschen naiv, aber ich war eben der Meinung, ich hatte festgestellt, dass als ich dann mit Installateuren gesprochen habe, dass wir gerne eben eine Wärmepumpe installieren wollen bei uns zu Hause, merkte ich, dass eigentlich kein Heizungsbauer uns da wirklich beraten konnte. Mhm. Ja, und die Aussage war eigentlich immer, sie müssen doch Öl oder Gas einbauen, das ist doch hier State of the Art, es gibt eigentlich nichts anderes.
Lieber der Standard.
Der absolute Standard. Ja. Und Wärmepumpen sind eigentlich nur schwierig einzubauen. Das funktioniert eigentlich gar nicht. Sie sind sehr teuer, sehr laut. Und also man merkte eigentlich, dass die Installateure einen das direkt ausreden wollten. Und zum Glück war ich dann damals schon so, dass ich das jetzt nicht direkt alles für bare Münze genommen habe, was mir da gesagt wurde. Habe dann eben gesagt, nee, komm, lass uns das jetzt mal machen mit der Wärmepumpe, und das hat dann auch wirklich gut funktioniert. Ja. Und deswegen war das so in dem Moment so ein bisschen so ein, ich sag mal, Aha-Erlebnis für mich, zu sagen, Mensch, es gibt tausende Haushalte in Deutschland, die eigentlich hinsichtlich dieser Technologie beraten werden könnten, aber niemals überhaupt erfahren, dass es so eine Alternative gibt.
Ja.
Ja, weil die Anbieter hier überhaupt quasi wie so eine Mauer einziehen. Und dann dachte ich mir, Mensch, das ist doch wirklich ein Geschäftsmodell für mich, dass ich eben private Leute überzeuge von dieser neuen Technologie und sie mitnehme auf diesem Weg und dann aber immer wiederum Handwerkspartner habe, mit denen ich zusammen kooperiere und die das einbauen. Denn das Einbauen der Technologie ist gar nicht so das Problem. Es geht einfach nur um die Beratung und ich muss eben dem Kunden wirklich klar machen, was sind die Vorteile und wie viel CO2 kann ich einsparen, aber auch wie viel laufende Kosten kann ich einsparen dadurch.
Ja. Bei dieser Gründung, wie verteilte sich das auf Geschäftssinn und vielleicht auch innere Überzeugung, dass dieses Thema mehr Öffentlichkeit verdient?
Ja, also es war schon, also immer diese Gespräche über Visionen finde ich immer so ein bisschen, naja, aber es war wirklich in dem Moment schon für mich so eine Art Ruf zu sagen, hier muss eigentlich etwas geschehen. Und ich war auch der Meinung eben, dass wirklich auch sehr viele deutsche Hausbesitzer hier sehr offen sein werden. Und ich war natürlich damals, wie gesagt, einfach auch schon noch sehr naiv und dachte, das ist ja wie so ein No-Brainer. Ne? Also da werden doch die Leute sofort zuschlagen. Und also das heißt, ich sah auf jeden Fall den Markt. Ich war mir auch eigentlich sehr sicher, dass das sehr gut funktionieren wird alles. Und dachte eben von der Vision her, okay, wir müssen Deutschland einfach fossilfrei bekommen. Ja, also es ist halt, wir reden immer über die Energiewende, sozusagen im Strom funktioniert das schon gar nicht schlecht, aber in der Wärme passiert da eigentlich gar nichts. Ja, oder also bis jetzt jedenfalls, weil wir fast zu über, weiß ich nicht, ich sag mal über 90% der Haushalte haben halt eine Öl- oder eine Gasheizung, Punkt, nichts anderes. Und da muss man, oder da dachte ich mir damals, da muss man natürlich einfach ansetzen an dem Punkt.
Mhm. Haben das alle anderen auch als No-Brainer begriffen oder war das viel, wie war sozusagen die Arbeit in den ersten Jahren, war das viel Überzeugungsarbeit erstmal?
Ja, also es war schon ein absoluter Kraftakt, muss man an der Stelle sagen. Also es ging vor allem auch überhaupt erstmal darum, die richtigen Leute zu finden. Also ich habe schnell gemerkt, dass so der normale Haushalt da nicht die offenen Ohren für hat. Ich merkte eben auch, man muss dem Kunden ziemlich im Detail erklären, wie so eine Technologie überhaupt funktioniert, sodass er überhaupt Vertrauen aufbauen kann. Ja, und das wiederum habe ich dann erkannt, dass eben ja gerade so, ich sag mal, die Early Adopters, also zum Beispiel ein Ingenieur, also ich habe auch gerade am Anfang, wenn ich mit einem Kunden telefoniert habe, um zu entscheiden, ob ich da jetzt hinfahre, habe ich eigentlich immer so ein bisschen auch gefragt, was er eigentlich so macht. So, das war natürlich immer ein bisschen eine komische Frage vielleicht, aber und wenn ich zum Beispiel hörte, er ist Ingenieur, dann war mir klar, okay, der ist technisch so fit, dass er auch dieses Thema spannend findet und dieses Thema vielleicht auch weiter vorantreibt, auch wenn er vielleicht auch gewisse Zweifel hat, ob es wirklich funktionieren wird, aber er findet es halt selber so spannend, so ein Projekt. Ein
bisschen die Neugier wecken auf die technische Lösung.
Genau, ja. Genau. Und deswegen musste man eben wirklich auch erstmal die richtigen Leute finden, um mit denen zu sprechen. Das hat mich aber auch erstmal, ich würde sagen, ein Jahr gekostet, bis ich eigentlich verstanden habe, auf wen soll ich mich eigentlich fokussieren.
Ja.
War nicht so einfach. Aber trotzdem auch solche Kunden musste man teilweise mehrmals besuchen, zig Telefonate führen. Also wie gesagt, es war wirklich ein sehr, sehr steiniger Weg, also die ersten Jahre. Das war ja von der Überzeugung her einfach schwierig. Damals waren Wärmepumpen auch noch viel teurer als heute. Dann haben wir viel so Luft-Wasser-Wärmepumpen verbaut und verkauft, die eben auch irgendwo laut sind und also auch viel lauter als heute. Also die Grundvoraussetzungen waren früher technisch auch irgendwie schlechter als heute und die Technologie deutlich weniger bekannt. Also um es auf den Punkt zu bringen, es war bestimmt kein No-Brainer, sondern im Gegenteil, es war teilweise schon echt zu viel.
Ja. Und hat sich das so Schritt für Schritt aufgelöst, verbreitert, erleichtert? Oder gab es auch so tatsächlich, ich weiß nicht, Ereignisse, Punkte in den letzten Jahren nochmal, wo Sie auch gemerkt haben, dann da kam ein Schub oder da kam eine größere Offenheit?
Ja, wir hatten so ein bisschen Glück, dass 2013, also etwa 2 Jahre nachdem wir gestartet sind, war dann Grid Parity in Deutschland. Grid Parity heißt im Prinzip, dass es eben mehr Sinn macht, die Kilowattstunde Strom, die ich produziere, selber zu konsumieren, anstatt sie sozusagen zu verkaufen oder eben einzuspeisen.
Diese Einspeisevergütung,
die Einspeisevergütung versus Eigenverbrauch. Genau. Also die Einspeisevergütung war dann eben geringer als das, was ich für eine Kilowattstunde bezahle.
Ja.
So, das war natürlich ein einschneidendes Erlebnis, weil man wirklich dem Kunden ja ab dem Zeitpunkt sagen konnte, Mensch, macht überhaupt keinen Sinn, dass du das jetzt hier deinen ganzen Strom verkaufst, nutze ihn doch bitte selber für dein Haus, ne? Weil dann bist du autark und du sparst aber auch Geld ein. So. Und das war eben eine sehr wichtige Wende aus zwei Gründen. Einerseits war es dann eben so, dass wir die Wärmepumpen eben mit der Photovoltaikanlage koppeln konnten, sodass man eben aus einer Hand heraus Wärme und Strom anbieten konnte. Etwas, was es zu dem Zeitpunkt eben noch gar nicht gab. Und man muss eben sagen, Wärmepumpen, ja, sozusagen machen den Kunden fossil frei. Aber ich habe natürlich auch viel Strom, den ich dann benötige, der ja auch nicht immer extrem sauber ist. Ja, deswegen war die Wärmepumpe jetzt eigentlich auch nur so die halbe Lösung. Mit der Photovoltaikanlage zusammen hatte man natürlich hier schon ein richtig deutlicheres Angebot an den Kunden. Und jetzt vielleicht nochmal sozusagen zu der Frage, wie hat sich das dann entwickelt oder gab es da einen Schub? Diese Grid Parity brachte dann eben im Bereich Photovoltaik, Batteriespeicher einen sehr klaren Schub, sodass wir einfach, ich sag mal, der Nachfrage nachgehend dann halt sehr viel stärker Photovoltaik und Batteriespeicher verkauft und installiert haben. Also wir haben so ein bisschen, wir sind so ein bisschen weggewechselt von der Wärmepumpe auf diese zwei anderen Produkte, weil da die Nachfrage deutlich stärker war. Es waren auch Technologien, die damals schon viel bekannter waren. Also da musste man eben nicht stundenlang auf den Kunden einreden. Und das hat uns in dem Moment natürlich sehr geholfen, überhaupt, sag mal, weitermachen zu können, überhaupt mal Aufträge und Umsätze überhaupt zu fahren. Zum Glück haben wir aber auch nicht den Fehler begangen zu sagen, wir hängen jetzt die Wärmepumpe komplett an den Nagel so ungefähr, sondern wir haben das schon weiterhin auch, haben wir auch weiterhin Wärmepumpen verkauft, gerade eben auch mit der Idee, eben diese drei Technologien zu koppeln, ja, um den Kunden wirklich sehr autark machen zu können. Mhm. Also teilweise eben bis zu wirklich 80% ist der Kunde dann autark. Genau, und genau, das war so ein bisschen der Ansatz dann, den wir da hatten.
In diesen Jahren noch, gab es da einen typischen Kunden? Also Sie hatten den Ingenieur angesprochen, der vielleicht manchmal über die technische Finesse da noch gereizt war. War es sonst schon der Wunsch nach Autarkie oder war es vielleicht die ökologisch bewegte Zielgruppe oder wer war so der typische Anrufer oder Kontakt bei Ihnen?
Genau, also genau am Anfang, wie ich es beschrieben hatte, waren es schon eher diese technisch versierten Leute. Als wir dann so 2013/14 die Photovoltaikanlage noch eingebracht haben und genau diese Autarkie dann herstellen konnten, dann war es wirklich so, dass auch das Kundensegment sich etwas verändert hat hin zu gewissen, ich sag mal, grünen Hausbesitzern, die einfach Autarkie haben wollen. Also auch so eine gewisse Energiesicherheit haben wollen. Ja. Denn als Beispiel zum Beispiel kann man Ölheizungen heranführen. Der Ölpreis schwankt ja extrem. Und das ist zum Beispiel für viele Haushalte etwas, was die überhaupt nicht gerne haben, ne? Weil die müssen dann irgendwann tanken und auf einmal geht der Ölpreis nach oben und dann zahle ich auf einmal das Doppelte für mein Öl als noch vor einem Jahr. So, und deswegen ist diese Autarkie immer stärker geworden, auch über die letzten Jahre. Auch weil natürlich die ganzen Energiepreise steigen und umso mehr die steigen, umso interessanter ist natürlich die Autarkie dann in dem Moment.
Wenn wir darauf gucken, gucken wir natürlich schnell auch gerade auf das letzte Jahr und die letzten Monate. Wie hat sich denn da die Nachfrage nochmal danach entwickelt?
Ja, also es fing so ein bisschen an, ich erinnere mich so ein bisschen an den September letzten Jahres, dass da die Energiepreise wirklich deutlich nach oben gegangen sind. Gründe waren eigentlich einfach eine generelle Verknappung auf dem Markt. Liegt sicherlich gewisserweise auch an Corona, liegt auch darin, dass in Asien teilweise gewisse Häfen geschlossen waren und einfach die ganzen Lieferwege weltweit waren einfach deutlich schwieriger geworden. Ja. Und diese Verknappung führte dann wirklich auch zu deutlichen Preiserhöhungen. Und diese Erhöhungen haben natürlich dann nochmal bei dem privaten Haushalt einiges ausgelöst. Insofern, ich will hier weg von diesen Preisen, die ich überhaupt nicht, ja auch gar nicht beeinflussen kann. Und es ist für mich etwas, als Kunde oder als Hausbesitzer, was ich gar nicht einschätzen kann. Und deswegen will ich dem möglichst eben so begegnen, dass ich einfach nichts mehr brauche. Ja, und das ist natürlich die schönste Alternative. Und dadurch hat die Nachfrage damals dann so im zweiten Halbjahr schon mal deutlich Fahrt aufgenommen. Immer mehr Kunden, die reingekommen sind bei uns über die Webpage, teilweise auch dann so eine hohe Anzahl, dass wir sie kaum noch bearbeiten konnten. So, und dann gab es natürlich den absoluten Hammer jetzt vor, wann war das, vor etwa 6 Wochen, als dann der Krieg losging in der Ukraine. Und sowas habe ich noch nie erlebt und hätte auch nie gedacht, dass etwas so passieren kann, dass so ein Krieg so einen wahnsinnigen Effekt hat, einfach weil die Ölpreise haben sich teilweise verdreifacht. Strompreise sind auch enorm gestiegen und jetzt ist natürlich unser Angebot, dass wir ein Energiesystem einbauen und die Leute sind quasi autark, ist natürlich unfassbar gerade. Also es ist eigentlich genau die Lösung, die einzige Lösung, die es quasi gibt. Also nicht die einzige, aber schon die Lösung. Ja. Es ist wirklich schon so, dass wir machen ja viel mit Online-Marketing. So generieren wir unsere Kunden. Und wir müssen unsere Regionen wirklich stark verkleinern, weil wir gar nicht diese ganzen Leute bearbeiten können. So traurig es wirklich ist, weil man vor 10 Jahren wochenlang an einem Kunden kämpfen musste. Und heutzutage ist das wirklich interessant, weil die Kunden überhaupt gar kein Zögern mehr haben. Ich meine, mittlerweile arbeiten wir ja komplett digital. Das heißt, die Leute, bevor nicht der erste Handwerker auf der Baustelle ist, haben die noch mit keinem einzigen Menschen von Vegatec gesprochen und unterschreiben Verträge, die liegen bei 50.000 Euro. Und das ist natürlich schon der Wahnsinn und das funktioniert jetzt eben erst recht so gut, weil die Leute eigentlich so, ich sag mal, auf Englisch desperate geworden sind, dass die quasi einfach alles unterschreiben würden, nur um eben aus dieser Situation herauszukommen.
Ja. Hat man überhaupt eine Chance? Also ich kann mir vorstellen, dass eben jetzt in den letzten Wochen nochmal viele mit Anfragen aufschlagen im Sinne von Photovoltaikanlage aufs Dach, vielleicht noch einen Batteriespeicher und eine Wärmepumpe und das alles. Bitte, damit ich nächsten Winter, nächsten Herbst kein Gas mehr brauche oder kein Öl mehr brauche. Ja. Haben die eine Chance?
Also es ist so die zwei Dinge, die jetzt eben knapp sind, sind auf der einen Seite die Rohstoffe. Also die haben sich eigentlich gegenüber letzten Jahres nochmal etwas verknappt quasi oder sind nochmal noch schwieriger geworden zu bekommen. Und das andere sind eben Handwerkskapazitäten. Also wir haben ja eigene Handwerker, wir haben aber auch Handwerkspartner. Und gerade diese Handwerkspartner, die haben natürlich auch viele eigene Aufträge. Deswegen ist es gar nicht so leicht, die immer sozusagen an der Stange zu halten, dass sie für uns weiterarbeiten. So, wenn jetzt ein Kunde von uns aber, ich sag mal, in einer Region arbeitet, wo wir sehr stark aufgestellt sind, zum Beispiel Köln ist sicherlich dadurch, dass wir hier unser Hauptsitz eben haben, sicherlich sozusagen die stärkste Region, die es so gibt. Mhm. Ja, ich sag mal so Köln und Umkreis 100 Kilometer. So wenn er dort ist und er ja, will eben eine Lösung von uns bekommen, dann müssen wir eben ganz schnell gucken, okay, welchen Fachpartner können wir hier einsetzen und haben wir denn das richtige Material? Und es kann schon gut sein, dass wir bei vielen Kunden auch diese zwei Faktoren gegeben haben. Mhm. Und dann ist es auf jeden Fall realistisch, dass wir jetzt noch bis zum Winter auf jeden Fall die Lösung auch installieren können. Mhm. Ja, also wir haben jetzt schon noch viel, woran wir auch viele Kunden, die wir derzeit natürlich installieren. Aber natürlich sind auch unsere Berater so, dass, naja, sie schon so ein bisschen den Kunden darauf vorbereiten, dass es jetzt auch zu etwas längeren Wartezeiten führen kann. Mhm. Ja.
Ja. Welche Rolle spielen denn auch für Ihr Geschäft diese ja, vielen Förderprogramme, die es da gibt, die zum Teil ja nochmal aufgestockt verändert werden, aber genau, sei es die Wallbox, die gefördert wird, sei es Austausch von Öl- und Gasheizung, der zum Teil 30-40% gefördert wird. Welche Rolle spielt das für Sie?
Ja, ich kann ja mal einfach mal, wir reden ja ein bisschen auch über Köln heute, ich kann ja mal kurz die Landschaft hier in Köln skizzieren. Also die wichtigste Förderung, die wir haben oder beziehungsweise unsere Kunden bekommen, das ist im Prinzip eine bundesweite Förderung, die von der BAFA, das ist eine Behörde einfach in Berlin, die dafür zuständig ist. Und hier gibt es eine Förderung für Wärmepumpen. Bei einem Austausch bekommt man da bis zu 45% der Investitionssumme zurückbezahlt. Mhm. Ja. Und das ist eine Hammerförderung, muss man wirklich sagen. Also früher war es immer so, die Wärmepumpen waren immer deutlich teurer als Öl- oder Gasinvestitionen. Durch diese Fördermittel sind die beiden eigentlich sehr ähnlich teuer unterm Strich dann für den Kunden. Was natürlich toll ist, weil unterm Strich dann ja noch die laufenden Kosten kommen und da sind die Wärmepumpen natürlich deutlich günstiger. Also das ist die Hauptförderung. Dann gibt es eben, wenn wir jetzt über Köln sprechen, fürs Land NRW auch nochmal gesondert Batteriespeicherfördermittel. Also für jeden Batteriespeicher bekommt man 200 Euro pro Kilowattstunde. So, und der normale Batteriespeicher wird haben um die 10 Kilowattstunden. Das heißt, wir reden von, sagen wir mal so, um die 2000 Euro, die nochmal dazukommen. Ja. Und von Köln selber gibt es jetzt auch nochmal Fördermittel für Photovoltaik. 200 Euro pro Kilowattstunde, Kilowattpeak, Entschuldigung. Und nochmal 200 Euro pro Kilowattstunde für die Batterie. Mhm. So. Wenn man das also zusammenzählt, dann ist es so, wenn jemand eben, ach so, und dann gibt es genau das, was Sie natürlich noch angesprochen hatten, dann gibt es natürlich noch die Fördermittel für die Ladesäule. Die Ladesäule ist ja eine Technologie, die wir jetzt auch seit, würde ich sagen, etwa 3 Jahren bei den Kunden installieren, damit die Leute eben auch, ich sag mal, kostenlosen Strom von ihrer Anlage direkt in ihr Auto bekommen. Mhm. Hier kriegt man so um die 900 Euro für eine Ladesäule. Also wenn man es aufaddiert, dann sind das 900 Euro, dann kriegt man für Köln nochmal etwa so um die 4.000 Euro, dann nochmal für das Land NRW nochmal 2.000 Euro und dann nochmal für die Wärmepumpe sind das teilweise wirklich bis zu 15.000 Euro. Also man sieht, das ist schon viel Geld, was hier in Bewegung ist.
Also macht Sinn, sich da zu vertiefen in die Förderanträge auf jeden Fall.
Ja, oder am besten, man lässt sich von Vegatec beraten, dann muss man sich gar nicht ja. in diesen Dschungel wagen, weil es ist ein Dschungel. Mhm. Auch wirklich, also von uns eben eine wirklich, denke ich mal, wichtige Dienstleistung eben auch ist, dass wir einen eigenen Fördermittelberater haben, der sich halt perfekt bundesweit auskennt. Im Prinzip weiß er von jeder Stadt, was gibt's denn da eigentlich für Fördermittel, sodass unser Vertriebsmitarbeiter das dann als Datenbank direkt zur Hand hat, um dann dem Kunden natürlich auch alles aufzeichnen zu können, was er eben als Fördermittel erhalten kann. Mhm. Und die eigentlichen Anträge, die ich dann als Kunde eigentlich durchführen müsste, das haben wir auch so bei Vegatec organisiert, dass wir das alles organisieren für den Kunden und er am Ende eigentlich nur unterschreiben muss und dann wird es rausgeschickt.
Ja.
Das war immer schon so ein bisschen eine Stärke von Vegatec, dass wir sehr stark auf den Kunden immer geguckt haben. Also meine Grundperspektive auch ganz am Anfang der Firma war immer, wie kann ich das Leben des Kunden einfach halten? Und diese Ansicht hat uns, glaube ich, dann auch so weit gebracht, einfach weil, ich sag mal, der normale Handwerker da ein bisschen anders denkt. Der sagt halt, ja gut, der Kunde kriegt die Fördermittel, warum soll ich mich jetzt darum bemühen, ehrlich gesagt? So.
Wenn wir über Köln reden, ich meine, wir sprechen jetzt hier mitten in der Innenstadt, wo wir viel Mehrfamilienhäuser haben, generell in Köln viel Bestand natürlich auch. Ist das in diesem Bereich überhaupt auch spannend oder ist Ihr Kunde eigentlich immer der mit dem Einfamilienhaus auf der grünen Wiese?
Ja, also bisher ist es wirklich so, dass unser Kunde der Einfamilienhaushalt eben ist, weil es hier technisch, aber auch vor allem rechtlich sehr einfach gehalten ist.
Ja,
ja, also der Besitzer wohnt in der Immobilie. Das heißt, wenn er Strom produziert, dann nutzt er ihn selber. Ja, das ist so die sozusagen Grundbedingung. Zum Beispiel würden wir eben nicht ein Energiesystem oder also wir würden schon ein Energiesystem einbauen, wenn jemand zur Miete drin wohnt, aber im Zweifel würde das eigentlich der Vermieter nicht unbedingt machen. Ist schade, aber Grund dahinter ist einfach, dass natürlich der dann wirklich was davon hat, ist ja der darin wohnt.
Mhm.
So, und jetzt will leider halt der Vermieter meistens nicht viel Geld in die Hand nehmen und ein tolles erneuerbares System installieren für dieses Geld und am Ende hat er eigentlich gar nichts davon, sondern sein Mieter. So, und genau diese Konstellation gilt eben auch bei Mehrfamilienhäusern. Aber es ist, muss man wirklich sagen, fast eine Schande, wie wenig Mehrfamilienhäuser in Deutschland in diesem Bereich gepusht werden, auch gewisserweise. Das kommt jetzt gerade interessanterweise, dass eben diese ganzen rechtlichen Barrieren irgendwo fallen müssen, weil es funktioniert nicht. Wenn man mal wenn Sie jetzt in Köln herumlaufen oder fahren, sieht man ja im eher innerstädtischen nicht eine Photovoltaikanlage.
Das stimmt, ja.
Gibt's nicht. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt rausfahre, ich wohne in Hahnwald, also ein bisschen südlich, umso weiter man rauskommt aus der Stadt, umso mehr Photovoltaik gibt's dann. Mhm. Ja. Aber gerade die Mehrfamilienhäuser, auch hinsichtlich Heizung, da herrscht ein Riesenpotenzial.
Ja.
Da könnte man viel mehr machen. Aber wie gesagt, rechtlich ist es da alles nicht so einfach, weil ich kann eben auch zum Beispiel als Besitzer eines Mehrfamilienhauses auch nicht einfach Strom meinen Mietern verkaufen. Mhm. Weil Stromverkauf ist dann doch eher der Energieversorger. Das
hochregulierte Geschäft.
Extrem, genau, ja. genau das, was Sie sagen. Jetzt fängt es an, extrem reguliert zu werden. Mhm. Und das wiederum aber wollen jetzt eben auch, will eigentlich die Regierung auch aufbrechen, dass man eben auch wirklich in diese Mehrfamilienhäuser reinkommen kann. Und wir sind auch dabei, ein Pilotprojekt aufzusetzen, um die ersten Mehrfamilienhäuser mal durchzuführen.
Ja, ja. Jetzt sind wir schon bei den nächsten Schritten von Vegatec. Ich würde gerne einmal nochmal auch den Weg der Firma sozusagen, wir hatten jetzt gerade viel über das Thema gesprochen, verstehen. Sie hatten es schon am Anfang gesagt, da waren es Anrufe von Ihnen, da sind Sie selbst rausgefahren zum Kunden. Und vor allem fand das Ganze ja noch in oder um München herum statt. Wie kam es überhaupt zum Sprung nach Köln?
Ja, das war ein bisschen so eine Mischung aus privat und geschäftlich. Ja. Das Geschäftliche zuerst. Ich hatte über einen Bekannten einen Kontakt bekommen zu einem jetzigen Geschäftspartner und Freund, Adel Pur. Der hatte hier in Köln eine Photovoltaik-Batteriespeicherfirma aufgebaut. Mhm. Und wir in München hatten zwar auch schon, sind auch schon in die Richtung gegangen, nur war eben die Firma hier in Köln deutlich weiter schon. Und ich hatte mich mit ihm ausgetauscht und wir waren eben beide der Meinung, dass diese Kombination aus Wärme und Strom eben wirklich einzigartig ist, weil die Handwerker sowas einfach gar nicht darstellen können und haben dann eben gesagt, Mensch, das müssen wir auch jetzt eigentlich zusammen machen. Und haben dann wiederum auch gesagt, naja, wenn man das wirklich zusammen macht, dann müssen wir auch physisch zusammen sitzen. Man kann das nicht über die Entfernung eigentlich unbedingt machen. So, und dann haben wir eben auch 2014 im Prinzip die beiden Firmen so eine Art fusioniert, auch wenn das ein sehr großes Wort ist für zwei sehr kleine Firmen. das andere, so ein bisschen privat, war, dass meine Frau kommt aus Belgien und München ist dann doch ziemlich weit weg von Brüssel und sie fand die Idee jetzt auch nicht verkehrt, wieder so ein bisschen Richtung Heimat zu ziehen, und das war auch nochmal so ein Grund, der auch nochmal dafür gesprochen hat.
Ja. Und wie hat sich Vegatec dann hier auch entwickelt aus zwei sehr kleinen Firmen, die zu einer mittelgroßen oder mittelklein wurden? Ist ja heute durchaus fast schon Mittelständler geworden.
Ja. Ja, also bei so jungen Firmen, glaube ich, ist halt immer sehr viel in Bewegung, weil man einfach auch viel bewegen kann, weil man eben noch nicht so groß ist. Wir hatten dann 2015 erkannt, dass der Weg, wie wir ihn gegangen sind, im Prinzip nicht so richtig funktioniert. Einfach weil wir sehr ineffizient an die Sache rangegangen sind. Also einfach nur mal als Beispiel, wenn man eben einen Kunden tatsächlich gefunden hat, dann musste ich da eine Stunde hinfahren, anderthalb Stunden beraten, wieder eine Stunde zurückfahren. Dann musste man die händischen Daten, die man aufgenommen hatte, muss man alle übertragen in ein Excel-Tool. Und am Ende, wenn der Auftrag kam, musste auch nochmal der Handwerker auch nochmal hinfahren. Mhm. Also es gab auch viele doppelte Arbeit. Und man hat gemerkt, dass wir so nicht wirklich skalieren können. Ja? Also man kann natürlich, wir wären wahrscheinlich schon weiterhin auch gewachsen, aber halt sehr, sehr langsam. Mhm. Und wir haben dann entschieden, nee, wir wollen jetzt nicht irgendwie so ein langsames Wachstum, wir wollen das jetzt wirklich beschleunigen. Und da war dann die Idee, Vegatec zu digitalisieren. Mhm. Und das haben wir dann auch begonnen, haben aber dafür auch nochmal die Firma ziemlich sozusagen entschlackt, also haben noch einige Mitarbeiter dann leider rausnehmen müssen aus der Firma, um wirklich das Kernteam abzubilden, um dann aus diesem, ich sag mal, Nukleus was komplett Neues eigentlich entstehen zu lassen.
Ja.
Und seit, sagen wir mal, 6 Jahren arbeiten wir eben auch an dieser Digitalisierung und sind sind schon sehr, sehr weit. Also wir sind zum Beispiel so weit, dass wir eben, wie ich vorhin glaube ich schon sagte, dass wir eben überhaupt nicht mehr vor Ort sind. Mhm. Also wir fahren gar nicht mehr zum Kunden hin. Auch ein Handwerker fährt auch nicht mehr hin. Haben wir alles so hinbekommen, dass der Kunde Fotos eben zum Beispiel schickt. Dann haben wir einen Konfigurator auf der Webpage, den durchläuft der Kunde, muss etwa 15 Punkte angeben zu seinem Haus und kriegt dann schon direkt ein Angebot zugeschickt.
Ja.
Durch diesen Konfigurator und auch diese Fotodatenaufnahme durch eine App, da merken wir natürlich auch, welcher Kunde hat denn wirklich Interesse auch? Also wer
bricht nicht ab nach dem ersten Anruf?
Genau, also ja, wer geht denn auch diese halbe Stunde ein, ja, um das alles zu machen? Und erst wenn er das gemacht hat, dann ruft jemand an von uns und berät ihn und kann ihn natürlich super beraten, weil er ja alle Daten und Fotos hat. Und das ist eben für den Kunden sehr effizient und für uns auch sehr effizient. Und dann haben wir immer, sag ich mal, weiter gearbeitet an der Digitalisierung, dass wir eben auch, wenn der Auftrag drin ist, dass dann unsere Projektabwicklung, also die von uns, die dann die Projekte tatsächlich zum Leben bringen, also die sich kümmern darum, dass man den richtigen Fachpartner hat, dass eben das richtige Material eingekauft wird, dass der Kunde natürlich auch genau Bescheid weiß, wann diese Baustelle stattfindet und so. Also die ganze Organisation darum kann man eben auch toll digitalisieren, weil da gibt es so viele kleine einzelne Schritte und wenn man die digitalisiert und jeder Mitarbeiter weiß eigentlich damit genau, wann er was zu tun hat und kann eigentlich gar nichts vergessen, weil wir mit diesem CRM-Tool etwas gebaut haben, was sehr umfassend ist. Und genau.
Ja. Und wie groß sind Sie jetzt im Moment?
Jetzt sind wir 150 Leute. Mhm. Genau.
Okay.
Und sind aber eben, muss man auch sagen, in den letzten, ich würde mal sagen, 2 Jahren dann wirklich schnell gewachsen. Ja. Also so die erste Zeit nach der Digitalisierung waren wir noch so ein bisschen langsamer unterwegs, einfach weil das ja was ganz Neues war. Also ich meine, selbst für uns war damals die Idee, dass jetzt Kunden etwas digital kaufen im Wert von 40.000 Euro. Ja.
Anderes als ein paar Schuhe, ne?
Ja, genau. Also wir wussten wirklich nicht, wird das überhaupt klappen, die ganze Sache. Da musste man natürlich sehr vorsichtig rangehen, um wenn man dann doch Fehler macht oder wenn man merkt, der Kunde will es irgendwie doch anders haben, dass man dann eben schneller reagieren kann. Deswegen war so der erste Anlauf eben eher ein bisschen langsamer und ich sag mal so richtig gemerkt haben wir dann vor allem auch während Corona eigentlich, dass es richtig gut alles funktioniert, da wir natürlich so digital waren und haben dann somit so die letzten 2 Jahre wirklich auch bei den Mitarbeitern jetzt extrem aufgestockt. Also ich würde sagen, in den letzten 2 Jahren haben wir wahrscheinlich so um die 100 Mitarbeiter dazu bekommen.
Und wenn ich es richtig gesehen habe, sind Sie, glaube ich, zu Hause mit der Firma im Herzen von Ehrenfeld. Ne?
Genau.
Ja. Genau. Wie lebt es sich als digitaler Mittelständler in Köln?
Also kurz dazu. Also wir waren davor in einem Büro in Frechen, weil es war natürlich günstig da draußen, was für damalige Verhältnisse ja auch alles in Ordnung war. War ein bisschen schade, weil da gab es wirklich einen Rewe-Markt und sonst weit und breit gar nichts. Und ich weiß auch noch, wie die Mitarbeiter schon gestöhnt haben, dass sie jeden Morgen raus nach Frechen mussten. Deswegen, als dann der Mietvertrag vorbei war, war für mich eigentlich klar, wir müssen zentral irgendwo in Köln sitzen. Und das hat sich komplett ausbezahlt. Also wenn man nur mal nach den Mitarbeitern geht, war das ein richtig perfekter Schritt einfach, weil die Leute sehr gerne da zur Arbeit gehen. Das ist sehr zentral. Man hat alle möglichen Mittagessensgelegenheiten auf der Venloer Straße. Diese Straße ist ja auch sehr belebt. Da passiert einfach viel. Und das ist für gerade auch für die jungen Mitarbeiter, glaube ich, einfach ein wichtiges Kriterium, wo man sitzt. Und das andere Wichtige für viele Mitarbeiter ist natürlich auch dieser grüne Aspekt bei uns, dass wir eben irgendwo ja die Welt verbessern und jeder ja auch daran teilnimmt, auch wenn er vielleicht jetzt nicht direkt ein Ingenieur bei uns ist und ich sag mal in der IT sitzt, aber am Ende ist ja auch der IT-Mitarbeiter der, der dann an der Digitalisierung arbeitet, sodass es dann zum Beispiel noch mehr Projekte geben kann von Vegatech. Also ja. jeder Mitarbeiter fühlt auf jeden Fall eben auch, dass er Teil von diesem grünen Gedanken auch ist.
Und wenn ich es richtig gesehen habe, haben Sie aber sozusagen neben den Mitarbeitern, die Software entwickeln und die Beratung machen, ich glaube seit vergangenem Jahr auch angefangen, eigene Montageteams, eigene Handwerker wiederum einzustellen. Wie kam es denn zu dem Schritt?
Ja, also wir haben ja eigentlich mit drei verschiedenen Handwerkstypen zu tun. Wir haben Heizungsinstallateure, Elektriker und Dachdecker. Bevor wir eigene Handwerker eingestellt haben, hatten wir eben immer externe Fachpartner, mit denen wir dann für die jeweiligen Baustellen zusammengearbeitet haben. Jetzt zog der Markt eben so mal so vor 2 Jahren eben enorm an, vor allem eben im Bereich Heizung SHK. Und unsere Partnerfirmen hatten eben auf einmal eben nicht mehr so richtig viel Zeit für uns. Ja, die sagten dann, Mensch, tut uns leid, aber wir haben jetzt erstmal für die nächsten Monate keine Kapazitäten mehr für euch. Und da ist uns bewusst geworden, dass wir hier ein absolutes Manko haben und abhängig sind von anderen Unternehmen und dass es im Zweifel ja eigentlich nur noch quasi schlimmer wird, als es sowieso schon ist. Und haben dann gesagt, naja, also im Bereich Elektrik und Dachdecker ist es eigentlich eben nicht so gravierend, dieses Problem. Also die hatten auch weiterhin Zeit und Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten. Aber eben SHK, haben wir gesagt, müssen wir eben jetzt eigene Teams aufbauen, weil wir einfach nicht mehr abhängig sein können, ja, auch für die Zukunft. Und das war der absolut richtige Schritt, weil wir dadurch auch eine sehr enge Kommunikation mit diesen richtigen Mitarbeitern natürlich haben. Mit den Partnerbetrieben war das immer auch relativ schwierig, diese Baustellen zu planen. Mit eigenen Leuten ist das natürlich viel einfacher und schneller und effizienter. Und unterm Strich muss man sagen, verdient man auch mit eigenen Handwerkern mehr am Projekt als mit externen. Externe sind ja immer irgendwo teurer.
Und es klappt aber auch, die zu gewinnen, weil sozusagen das Handwerk sucht ja auch händeringend nach Nachwuchs.
Ja, da muss man also ein bisschen erfinderisch natürlich sein. Das eine oder man muss einfach ein bisschen mehr Geld anbieten, um ehrlich zu sein, um dann die guten Leute zu bekommen. Wir haben jetzt etwa 10 solche Handwerker eingestellt. Ja. Und da ging es aber auch zum Beispiel darum, dass diese Handwerker es spannend finden, ja, komplett nur noch im Bereich erneuerbare Energien zu arbeiten. Also das ist schon für viele, die wissen ja, dass das ja ein Zukunftsmarkt ist und Ölheizungen nicht unbedingt. Also deswegen war dann schon auch, haben wir dadurch auch gewonnen, dass wir das eben so anbieten mit den Wärmepumpen. Dann gibt es aber noch 2 andere Dinge, woran wir gerade arbeiten, ist einmal so eine Art Akademie, dass wir eben junge Mitarbeiter gewinnen wollen, die dann auch so, wirklich so eine Art Lehre bei uns durchführen und mit unseren erfahrenen Leuten dann auf den Baustellen arbeiten, aber zeitgleich eben auch ausgebildet werden. Und die andere Sache ist eben auch, dass es erfahrene Meister gibt, die jetzt vielleicht sagen, ich will jetzt nicht komplett meinen eigenen Meisterbetrieb wieder aufbauen, sondern ich mache das zusammen mit Vegatech. Und das läuft dann so ein bisschen wie so ein Franchise-System.
Ja.
Und da können wir eben auch richtig gute Leute gewinnen. Aber unterm Strich muss man sagen, ja, es ist nicht so einfach, wie man es sich erhofft hat. Ja. Also es ist schon, aber mittlerweile weiß man natürlich auch so ein bisschen, wie muss man zum Beispiel die Stellenausschreibung formulieren, dass dann auch die Bewerber reinkommen.
Wie ist sonst das Verhältnis zum Handwerk, so ein bisschen so als Hybrid zwischen Digital- und Handwerksbetrieb?
Ja, das merken wir natürlich jetzt auch so ein bisschen. Wir haben da jetzt, also die ganzen Handwerker sind in einer Tochterfirma organisiert, aber ja, also ich sag mal, die Mutter- und die Tochterfirma sind natürlich ja extrem eng, sehr eigentlich wie eine Firma. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass die Leute da schon grundsätzlich verschieden sind. Also Handwerker jetzt gar nicht unbedingt nur vom Mindset, aber eben auch durch die Erfahrung, die sie gesammelt haben davor. Die waren halt in, ich sag jetzt mal, normalen Handwerksbetrieben. Und Vegatec ist halt nicht ein normaler Handwerksbetrieb. Deswegen muss man auch ein bisschen gucken, wie man eben mit diesen neuen Leuten umgeht. Die kann man auch nicht unbedingt so behandeln, eben wie jetzt die bisherigen Mitarbeiter. Ne? Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu sehr vielleicht auch vermischt. Oder man muss eben doch wissen, dass die beiden auch gewisse verschiedene Ansprüche doch auch haben.
Und ich hatte gesehen, außerdem noch auch Business Developer und Produktmanager ausgeschrieben bei Ihnen auf der Karriereseite. Wo kann es denn noch hingehen mit Vegatec?
Ja, also vielleicht direkt zum Thema Business Development. Wir sind zum Beispiel, also wir haben schon einen Mitarbeiter in dem Bereich und der arbeitet gerade daran, dass wir auch Großprojekte angehen wollen. Also Großprojekte heißt Industrie, Gewerbe, haben ja riesige Hallen zum Teil oder einfach, ja, und ja auch sehr hohen Stromverbrauch meistens oder teilweise richtig hohen Stromverbrauch. Und das Interessante ist wirklich, dass jetzt vom Staat auch sozusagen die Regulierung kam, dass sich solche Betriebe im Prinzip eine Photovoltaikanlage installieren müssen. Ja, also da ist wirklich jetzt eine Verordnung, die sagt, also das ist jetzt nicht so, dass man das jetzt in den nächsten 3 Tagen installiert haben muss, aber das ist wirklich gesetzlich jetzt verabschiedet worden. Und das ist natürlich auch nochmal ein sehr spannender Markt. Der ist natürlich auch riesig, der Markt. Und der Markt ist auch, da gibt es noch nicht so viele Unternehmen, die in dem Markt unterwegs sind. Erstaunlicherweise, denn wie ich sagte, diese Unternehmen haben häufig auch sehr viel Strombedarf. Also kann die sich eigentlich super den eigenen Strom eben produzieren. Aber wie gesagt, noch ist da nicht so viel passiert. Und da haben wir jetzt unseren Business Develop Manager eben dran, dass der das komplett aufarbeitet. Und da haben wir jetzt auch zum Beispiel gerade unseren ersten Piloten installiert. Also die erste große Anlage von uns läuft. Die ist dann so, ich sag mal, etwa 10-mal so groß wie eine normale Anlage für ein Einfamilienhaus.
Okay. Und wir hatten jetzt über so ein paar katalysierende Faktoren gesprochen, die gerade in den letzten 2-3 Jahren das Geschäft nochmal angekurbelt haben. Glauben Sie, das dreht sich nochmal oder das wird nochmal ausgebremst oder geht's jetzt immer so weiter?
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch, ich sag mal, der Krieg ist jetzt morgen vorbei und irgendwie ist was ganz anderes im Fokus auf einmal der Leute. Aber eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen. Also, weil es ja eher so ist, dass ja die Klimawende schon immer ganz weit oben stand auf der Agenda der Menschen hier auch in Deutschland. Und dann kamen Sachen wie Corona und der Krieg, die theoretisch so ein bisschen die Interessen vielleicht mal ein bisschen wegbewegt haben, wobei man ja auch sieht am Krieg, das war ja das absolute Zündfeuer für das Ganze. Mhm. Ja. Und dass es nach dem Krieg auf einmal dann die Leute sagen, Gasthermen sind ja doch nicht so schlecht, kann ich mir nicht vorstellen, weil einfach auch, ich glaube nicht, dass der Gaspreis kurz- oder mittelfristig auf einmal deutlich nach unten gehen wird. Mhm. Weil wir ja sicherlich jetzt, denke ich mal, immer weniger abhängig sein wollen von Russland. Und auch wenn Frieden ist, wollen wir da sicherlich weg. Und deswegen wird jetzt der Gaspreis nicht auf einmal wieder günstig werden, sondern eher in der Region bleiben, wo er ist. Und selbst wenn da etwas runtergehen sollte, trotzdem ist halt eine Wärmepumpe mit der Förderlandschaft und so weiter einfach deutlich attraktiver dann für einen Haushalt.
Also. Herr Dienst, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einblicke und für Ihren Besuch hier bei Wirtschaft Köln Unplugged.
Vielen Dank.
Wirtschaft Köln Unplugged.
Wer bereits eine Solaranlage auf dem Dach hat, der dürfte in den vergangenen Wochen ja schon einiges an Energie geerntet haben. Wir hoffen, das Gespräch mit Karl Dienst hat Ihnen einige interessante Eindrücke und Impulse gebracht. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Kritik, aber auch über Vorschläge für neue Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Das alles gerne an podcast@rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. Nächste Woche begrüßt mein Kollege Stefan Merks hier Stefanie Kossmann. Sie hat viele Jahre bei LANXESS gearbeitet, zuletzt als Arbeitsdirektorin und Personalvorständin. Im Gespräch geht es um Diversität in Unternehmen und welche Rolle die Frauenquote dabei spielen kann. All das nächste Woche Mittwoch bei Wirtschaft Köln Unplugged. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald.